From the Tabernacle on Temple Square in Salt Lake City, this is the 177th...
Auf dem Tabernakel, auf dem Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche für die Musik in dieser Versammlung, sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Gordon B. Hinckley, President
Gordon B. Hinckley, der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
Wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten allgemeinen Versammlung der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, und die vielen, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Diese Versammlung findet im historischen Tabernakel in Salt Lake City statt, das wunderschön restauriert wurde und in dieser Versammlung erneut geweiht wird. Während wir hier sitzen, bringt uns das noch einige tausend Erinnerungen zurück. Während wir über die Vergangenheit nachsinnen, wo wir doch so viele verschiedenartige Versammlungen in dieser großen Halle abgehalten haben. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Craig Jessup und Mac Wilberg mit John Longhurst und Richard Elliott an der Orgel. Der Chor eröffnet diesen Gottesdienst mit dem Lied Herr, unser Erlöser. Danach spricht Elder Lowell M. Snow von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied Kommt, Heilige, kommt. Nach dem Lied haben wir die Freude, von Präsident Boyd K. Packer, dem amtierenden Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel, zu hören. Im Anschluss an seine Worte sprechen Elder Earl C. Tingey von der Präsidentschaft der 70er und Bischof H. David Burton, der präsidierende Bischof der Kirche. Wir lieben, Herr, dein Haus. Das singt dann der Chor.
Amen. Our Father, whom we love so dearly.
Unser Vater im Himmel.
In this great dispensation of gathering.
Dieser Evangeliumszeit kommen wir hier zusammen aus der ganzen Welt. Und insbesondere haben wir uns hier versammelt, um durch dich belehrt zu werden. Wir sind so dankbar, dass wir in diesem wundervollen Gebäude sein dürfen, in diesem Tabernakel, der von unseren Vorvätern gebaut wurde. Ein Platz, der heilig ist durch die Opfer, die dafür erbracht wurden. Wir fühlen uns geehrt, dass wir ihnen nachfolgen können. Wir und uns jetzt vorbereitet haben, durch dich belehrt zu werden. Wir haben unsere Herzen, unseren Verstand vorbereitet und wir bitten darum, dass dein Geist uns aufbaut, egal wo wir jetzt sein mögen in der Welt, dass unsere Herzen, unser Verstand zu dir gerichtet sind, dass wir einander verstehen, dass wir aufgebaut werden und dass wir uns freuen an dem, was wir durch den Geist gelehrt bekommen haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you. Vor 46 Jahren wurde ich als Assistent des Kollegiums der 12 Apostel berufen und zum ersten Mal trat ich an diesen Pult. Ich war 37 Jahre alt. Auf einmal fand ich mich umgeben von den ehrwürdigen, weisen Propheten und Aposteln, deren Namen, wie es in einem Lied heißt, wir alle ehren. Ich spürte, dass ich den Anforderungen bei weitem nicht gerecht wurde. Etwa zu dieser Zeit hatte ich hier im Tabernakel ein prägendes Erlebnis. Es gab mir Zuversicht und Mut. Damals fand hier vor der Frühjahrsgeneralkonferenz noch die PV-Konferenz statt. Ich kam durch einen der Südeingänge herein, als ein großer PV-Kinderchor unter der Leitung von Schwester Lou Grossbeck vom Hauptausschuss der PV gerade das Anfangslied sang. Andachtsvoll, friedlich, leis, denken wir an dich, o Herr. Andachtsvoll, friedlich, leis, singen wir zu deiner Ehre. Andachtsvoll, friedlich, leis soll das Beten sein. Heute gib den Heiligen Geist uns ins Herz hinein. Die Kinder sangen leise. Der Organist, der wusste, dass ein wirklich brillanter Spieler die Aufmerksamkeit nicht auf sich zieht, spielte dazu kein Solo. Geschickt, fast unmerklich, ließ er die Kinderstimmen zu einer Melodie voller Inspiration und Offenbarung verschmelzen. Da geschah es. Tief und unauslöschlich hielt das Einzug in meiner Seele, was ich am dringendsten für die kommenden Jahre brauchen sollte. Ich empfand wohl das, was der Prophet Elia verspürt hatte. Er hatte den Himmel vor dem schlechten König Ahab verschlossen und war in eine Höhle geflohen, um den Herrn zu suchen. Ein starker, heftiger Sturm zerriss die Berge und zerbrach die Felsen. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Und es war so, wie der Bericht sagt, als Elia das hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle, um mit dem Herrn zu sprechen. Ich fühlte etwas von dem, was die Nephiten gespürt haben müssen, als der Herr sich ihnen zeigte. Sie vernahmen eine Stimme, als ob sie aus dem Himmel käme, und sie ließen ihre Augen umherschweifen, denn sie verstanden die Stimme, die sie vernahmen, nicht. Und es war nicht eine raue Stimme, noch war es eine laute Stimme. Doch ungeachtet dessen, dass es eine sanfte Stimme war, drang sie denen, die sie vernahmen, bis ins Innerste, so sehr, dass es an ihrem Leib kein Teil gab, den sie nicht erbeben ließ. Ja, sie drang ihnen bis tief in die Seele und ließ ihnen das Herz brennen. Es ist diese sanfte, leise Stimme, die Elia und die Nephiten vernahmen und die der Prophet Joseph Smith genau kannte, als er schrieb, so spricht die leise, sanfte Stimme, die durch alles flüstert und alles durchdringt. In diesem prägenden Moment begriff ich, dass man die sanfte, leise Stimme eher fühlt als hört. Solange ich ihr Beachtung schenke, würde mein geistlicher Dienst annehmbar sein. Von da an hatte ich die Gewissheit, dass der Tröster, der Heilige Geist, für jeden da ist, der der Einladung folgt, zu bitten, zu suchen, anzuklopfen. Ich wusste nun, dass alles gut gehen würde. Im Lauf der Jahre hat sich das auch bestätigt. Ich erkannte außerdem, welche Macht Musik haben kann. Wenn Musik ehrfürchtig dargeboten wird, kann sie einer Offenbarung gleichkommen. Zeitweise kann man sie wohl nicht von der Stimme des Herrn, der leisen Stimme des Geistes, trennen. Gute Musik jeder Art hat ihren Platz. Und es gibt zahllose Orte, wo man sie hören kann. Aber das Tabernakel auf dem Tempelplatz lässt sich mit keinem anderen davon vergleichen. Seit Generationen gibt die wöchentliche Sendung des Tabernakelchors mit dem Singen dieser Worte aus der Feder von William Phelps. Seht, der Tag des Herrn bricht an, sanft und leise kommt heran. Besinnt euch nun, lasst alles ruhen, kommt und dankt eurem Gott, der euch hilft aus eurer Not. Vor über 100 Jahren hielt Präsident Wilford Woodruff, der damals über 91 Jahre alt war, vielleicht seine letzte Predigt von diesem Pult aus. Unter den Zuhörern war der 12-jährige LeGrand Richards, sein Vater George F. Richards, der später zum Apostel ordiniert wurde, brachte seine Söhne zum Tabernakel, damit sie die führenden Brüder hören könnten. LeGrand Richards hat dieses Erlebnis nie vergessen. Über 20 Jahre stand ich Elder LeGrand Richards sehr nah. Als er 96 Jahre alt war, trug er diese Botschaft noch immer im Herzen. Er konnte sich nicht mehr an Präsident Woodruffs Worte erinnern, aber er konnte nie vergessen, was er empfunden hatte, als sie gesprochen wurden. Manchmal habe ich die Gegenwart derjenigen verspürt, die dieses Tabernakel erbaut und instand gehalten haben. Mit Musik und gesprochenem Wort haben diejenigen, die uns vorangegangen sind, die Einfachheit des Evangeliums und das Zeugnis von Jesus Christus bewahrt. Dieses Zeugnis war das Licht, von dem sie sich leiten ließen. Großes, was das Schicksal der Kirche bestimmt hat, hat sich hier in diesem Tabernakel auf dem Tempelplatz ereignet. Abgesehen von Joseph Smith und Brigham Young ist jeder Präsident der Kirche in einer feierlichen Versammlung in diesem Tabernakel bestätigt worden. In ähnlicher Weise wird einmal im Jahr bei der Generalkonferenz die Beamtenbestätigung vorgenommen, wie auch noch ein weiteres Mal in jedem Pfahl, jeder Gemeinde, jedem Zweig, wie die Offenbarung es verlangt. Der Herr hat gesagt, keinem soll es gegeben sein, hinzugehen, um mein Evangelium zu predigen oder meine Kirche aufzurichten, außer er sei von jemandem dazu ordiniert worden, der Vollmacht hat und es in der Kirche bekannt ist, dass er Vollmacht hat und von den Häuptern der Kirche ordnungsgemäß ordiniert worden ist. Deshalb kann kein Fremder unter uns auftreten und Vollmacht beanspruchen und versuchen, die Kirche in die Irre zu führen. Hier wurde 1880 die köstliche Perle als offizielle heilige Schrift der Kirche anerkannt. Hier wurden außerdem zwei Offenbarungen dem Buch Lehre und Bündnisse hinzugefügt, heute bekannt als Abschnitt 137 und 138. Abschnitt 137 gibt eine Vision wieder, die im Kirtland-Tempel an Joseph Smith ergangen ist. Und Abschnitt 138 ist eine Vision, in der der Präsident Joseph F. Smith gesehen hat, wie der Erretter den Geistern der Toten erschienen ist. Hier wurde 1979 nach Jahren der Vorbereitung die von der Kirche herausgegebene King James Bibel den Mitgliedern vorgestellt. Die neuen Ausgaben des Buches Mormon, des Buchs Lehre und Bündnisse und der köstlichen Perle wurden der Kirche hier angekündigt. Bei der Generalkonferenz 1908 verlas Präsident Joseph F. Smith Abschnitt 89 des Buches Lehre und Bündnisse, das Wort der Weisheit. Dann sprachen er, seine beiden Ratgeber und der Präsident der 12 alle über dasselbe Thema, das Wort der Weisheit. Daraufhin wurde es in einer Abstimmung einstimmig für die Mitglieder der Kirche bindend angenommen. Diese Offenbarung beginnt folgendermaßen. Infolge der Schlechtigkeit und der bösen Absichten, die im Herzen von verschwörerischen Menschen in den letzten Tagen vorhanden sind und sein werden, habe ich euch gewarnt und warne euch im Voraus, indem ich euch durch Offenbarung dieses Wort der Weisheit gebe. Es ist ein Schild und Schutz, besonders für unsere Jugendlichen. Es ist Bestandteil der ganzen Waffenrüstung Gottes, die, so hat Gott es in den Offenbarungen verheißen, sie von den feurigen Pfeilen der Schlechten schützen wird. Die Kirche und die einzelnen Mitglieder sehen sich seit jeher den Angriffen des Widersachers ausgesetzt. Und das war immer so. Mit lauter, misstönender Musik bedeckt er die sanfte, leise Stimme oder vertreibt sie gar. Diese Musik strotzt nur so vor Texten, die man nicht versteht. Wenn man sie versteht, wird es dadurch oft nur noch schlimmer. Er bemüht sich sehr, uns auch mit jeder anderen Versuchung, mit der er aufwarten kann, uns in die Irre zu führen. Hier hat der Herr durch Offenbarung die Ordnung des Priestertums erklärt. Dies öffnete die Tür dafür, dass des Erretters Gebot erfüllt wurde, das Evangelium jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk zu bringen und seine Kirche unter ihnen aufzurichten. Hier erhielt das Buch Mormon den Untertitel »Ein weiterer Zeuge für Jesus Christus«. Seitdem weiß ein jeder, der das Buch aufschlägt, schon anhand des Titels, was darin angeboten wird. Das, was in diesem heiligen Gebäude gelehrt und gepredigt, sowie musikalisch dargeboten wird, das, was man hier verspürt und der Geist, der hier anwesend ist, überträgt sich unvermindert auf das große Konferenzzentrum nebenan. Dort werden die Worte von Zehntausenden vernommen, in Dutzende Sprachen übersetzt und an Versammlungsorte in aller Welt gesandt. Ja, noch mehr. Der Geist gelangt in das Zuhause von Abermillionen Heiliger der letzten Tage. Dort beten die Eltern für das Wohlergehen ihrer Kinder, Männer und Frauen, und wie das Buch Mormon verheißt, selbst kleine Kinder können das Zeugnis von Jesus Christus und von der Wiederherstellung seines Evangeliums empfangen. Dieses Tabernakel auf dem Tempelplatz ist ein Haus des Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein Haus der Herrlichkeit, ein Haus Gottes, ja, sein Haus. Wer auch immer gebeten wird, zu sprechen oder aufzutreten, in mündlicher oder musikalischer Form etwas vorzutragen oder etwas Kulturelles darzubieten, muss darauf achten, dass sein Beitrag würdig ist. Wer nach Ansehen bei den Menschen trachtet, so warnen uns die Heiligen Schriften, lässt sich sachte von dem einzig sicheren Pfad im Leben wegführen. Die Heiligen Schriften warnen uns auch unmissverständlich vor dem, was folgt, wenn wir nach den Ehren der Menschen streben. Es kommt nicht so sehr darauf an, was man in einer Predigt hört, sondern vielmehr darauf, was man empfindet. Der Heilige Geist kann allen, die in seinen Einflussbereich gelangen, bestätigen, dass die Botschaft wahr sind, dass dies die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage ist. Das Tabernakel steht hier direkt neben dem Tempel als feste Bezugsgröße und es ist ein Symbol der Wiederherstellung geworden. Es wurde von mittellosen, ganz gewöhnlichen Menschen erbaut. Heute kennt man es in aller Welt. Der Tabernakelchor, der nach diesem Gebäude benannt ist, ist seit seinen Anfängen ein Aushängeschild der Kirche. Möge er niemals von dieser seiner zentralen Aufgabe abkommen, die ihm seit Generationen zukommt, oder sich davon abbringen lassen. Von Generation zu Generation hat der Chor jede Sendung mit dem Lied »Seht, der Tag des Herrn bricht an« begonnen und mit dem Lied »Wie der Tau vom Himmel träufelt« geschlossen. Eine inspirierende Botschaft. Die Nachricht schließt mit »Wie der Tau vom Himmel träufelt«. Der Tabernakel gilt in der Welt als eines der größten Zentren würdiger Musik und Kultur. Von allem ist es ein weithin sichtbares Zeichen für die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi. Dieses schlichte Zeugnis hat sich mir hier in diesem Gebäude tief und unauslöschlich eingeprägt. Als diese PV-Kinder so voller Ehrfurcht sangen, dass es wie eine Offenbarung klang. Gott segne dieses heilige Gebäude und alles, was innerhalb seinen Mauern geschieht. Wie dankbar sind wir doch, dass es erneuert und renoviert worden ist, ohne seinen heiligen Charakter einzubüßen. Elder Parley P. Pratt vom Kollegium der Zwölf Apostel las einmal folgende Worte aus dem Abschnitt 121 im Buch Lehre und Bündnisse. Lass Tugend immerfort deine Gedanken ziehen, dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden und die Lehre des Priestertums wird auf deine Seele fallen wie der Tau vom Himmel. Der Heilige Geist wird dein ständiger Begleiter sein und dein Zepter ein unwandelbares Zepter der Rechtschaffenheit und Wahrheit. Und deine Herrschaft wird eine immerwährende Herrschaft sein und ohne Nötigung wird sie dir zufließen für immer und immer. Tief bewegt, wandte er sich in Gedanken einem Lied zu, das eigentlich ein Gebet ist. Viele Jahre lang hat der Chor damit seine wöchentliche Sendung beendet. Wie der Tau vom Himmel träufelnd, auf dem Gras sucht sanfte Rast, es belebt und so erfüllet, was du vorgesehen hast. So lass, Herr, auch deine Lehre auf uns Menschen kommen nun, dass sie uns dazu bewege, deine Liebe Werk zu tun. Herr, sieh an, die hier versammelt, deren Durst dein Wort nur stillt, dass für sie von deinem Throne reiner Tau des Lebens quillt. Herr, erhöre unser Flehen, gieße aus den Heiligen Geist, dass die Menschen dich verehren und dich jede Seele preist. Ich füge mein Zeugnis hinzu, dass Jesus der Christus ist, dass dieses Haus im Namen Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters, as I stand at the pulpit,
Brüder und Schwestern, hier am Rednerpult dieses alten und doch auch neuen Tabernakels verspüre ich den Hauch der Geschichte im Moment geradezu überwältigend. Mit einem Fuß in der Vergangenheit und einem in der Zukunft danke ich den Pionieren ebenso wie den heutigen Propheten und Aposteln, die damals wie heute die Vision hatten, dieses bemerkenswerte Gebäude zu errichten und für die Zukunft auszubauen. Ich möchte von zwei dieser Männer mit einer Vision sprechen, von Brigham Young und seinem jetzigen Nachfolger. Brigham Young war der zweite Prophet der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Er führte die Kirche 33 Jahre lang. Er hat dieses Tabernakel erbaut und präsidierte vor über 131 Jahren bei der Weihung anlässlich der Herbstgeneralkonferenz im Jahr 1875. Er hat noch viel mehr geleistet und ich kann nur weniges davon erwähnen. Er war ein Pionier, also jemand, der den Weg für andere, die folgen, öffnet bzw. vorbereitet. Jemand schrieb einmal über Brigham Young, er führte eine zerlumpte und verarmte Gruppe, die nahezu aller ihrer irdischen Güter beraubt war, und ein unbekanntes Gebiet. Seine Kritiker und Biografen weisen darauf hin, dass dieser Mann sich unter allen Führern in der modernen Zeitgeschichte dadurch auszeichnete, dass er ganz allein ohne politischen und finanziellen Rückhalt aus dem Nichts heraus eine geordnete und betriebsame Gemeinschaft in der Wüste schuf und dies einzig Kraft der Vollmacht des Priestertums und der geistigen Stärke, mit der er seine Lehren kundgab. Durch ständige Ermahnung und Anleitung bewirkte er, dass seine Leute näher zusammenrücken und inspirierte sie dazu, den göttlichen Auftrag auszuführen, nämlich das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Als Brigham Young das Tal des großen Salzsees zum ersten Mal betrat, erklärte er, dies ist der richtige Ort. Später sagte er darüber, Gott hat mir gezeigt, dass dies der Ort ist, an dem sein Volk wohnen soll, und hier wird es ihnen wohlergehen. Er wird zum Wohl der Heiligen das Klima mildern. Er wird den Frost und die Unfruchtbarkeit der Erde zurückhalten, und das Land soll fruchtbar werden, und wir werden an diesem Ort eine Stadt bauen und dem allerhöchsten Gott einen Tempel errichten. Heute können wir alle die Wahrheit dieser Prophezeiung bezeugen. Das öde Land und die Täler der Rocky Mountains sind wahrhaft ein fruchtbares und ertragreiches Land der Verheißung und Prophezeiung. Er hat Tempel errichtet. Er begann mit dem Salt Lake Tempel, der 40 Jahre bis zur Fertigstellung brauchte. Er begann auch mit der Errichtung der Tempel in Manti und Logan. 4,5 Jahre vor seinem Tod weihte er den Tempel in St. George. Er war einer der größten Kolonisatoren Amerikas. Als er starb, hatte er fast 400 Kolonien errichtet. Er gründete den ständigen Auswanderungsfonds, um sich den Bedürftigen anzunehmen und denen zu helfen, denen für die Auswanderung aus den Ländern Europas nur begrenzte Mittel zur Verfügung standen. Er gründete Universitäten. Die Universität of Deseret ist heute unter dem Namen Universität of Utah bekannt. Das Latter-day Saints College heißt heute LDS Business College. Und er hat natürlich auch die Brigham Young Universität gegründet. Er liebte die Kirche und ihre Mitglieder. Brigham Young sprach auf ganz besondere Weise von der Kirche. Gott steht am Ruder. Dies ist das mächtige Schiff Zion. Bleiben Sie an Bord des Schiffes, ehren Sie es und achten Sie darauf, dass Sie auf dem Schiff Zion einen guten Stand haben, dann brauchen Sie sich um nichts anderes zu sorgen. Gott steuert das Schiff und wird uns sicher in den Hafen bringen. Wir müssen uns nur um uns selbst kümmern und darauf achten, dass wir das Richtige tun. Wir wollen mannhaft das Schiff bemannen, wir wollen treu und fest auf unserem Posten stehen, dann wird es jeden Sturm übersehen und uns sicher in den Hafen celestialer Freude führen. Ende des Zitats. Er liebte die Jugend der Kirche. Das zeigen die Erfahrungen Heber J. Grants. Hebers Vater, Jedediah M. Grant, zweiter Ratgeber von Präsident Brigham Young, starb 9 Tage nach Hebers Geburt. In den folgenden 21 Jahren kümmerte sich Brigham Young sehr um den jungen Heber J. Grant. Heber J. Grant schrieb darüber, ich fühlte mich in den Häusern Brigham Youngs beinahe so zu Hause wie im Haus meiner eigenen Mutter. Wenn ich hungrig war, konnte ich in einem seiner Häuser genauso um etwas zu essen bitten wie bei mir zu Hause. Immer wieder kniete ich als Kind und auch als junger Mann bei ihm zu Hause im Lion House zum Familiengebet nieder. Er liebte den Propheten Joseph Smith. Darüber sagte er, was ich vom Herrn erhalten habe, habe ich durch Joseph Smith erhalten. Ich liebe seine Lehre. Ich möchte am liebsten ständig Halleluja rufen, wenn ich daran denke, dass ich Joseph Smith überhaupt gekannt habe. Ich liebe Brigham Young sehr. Sein Nachfolger in der heutigen Zeit ist Präsident Gordon B. Hinckley, der auch ein geliebter und verehrter Prophet ist. Es gibt ein sehr schönes Gemälde, auf dem man Präsident Hinckley sieht, wie er künftigen Zeiten entgegensieht. Vor ihm sieht man einige Tempelentwürfe. Im Hintergrund ist ein Porträt von Brigham Young, das den Eindruck vermittelt, Brigham Young schaue Präsident Hinckley über die Schulter. Dieses Porträt von Brigham Young hängt tatsächlich im Büro von Präsident Hinckley. Er hat schon oft es erwähnt. Erst kürzlich hat er auf einer Generalkonferenz gesagt, am Ende eines besonders schwierigen Tages blickte ich zu einem Porträt von Brigham Young in meinem Büro auf. Ich fragte, Bruder Brigham, was sollen wir tun? Ich bildete mir ein feines Lächeln zu entdecken, und dann schien er zu sagen, zu meiner Zeit hatte ich selbst genug Probleme. Frag mich nicht, was zu tun ist. Jetzt seid ihr an der Reihe. Frag den Herrn, schließlich ist es sein Werk. Diese beiden großen Propheten, Präsident Brigham Young und Präsident Gordon B. Hinckley, sind durch eine gemeinsame prophetische Vision miteinander verbunden, die daher kommt, dass sie in die Zukunft sahen und den Glauben hatten, diese Vision zu ihrer Zeit zu verwirklichen. Präsident Hinckley ist wie Brigham Young ein Pionier und Erbauer. Er hat die Welt bereist und ist mit Königen, Königinnen, Präsidenten zusammengekommen. Die Medien der Welt haben ihn interviewt. Er bringt die Kirche weiterhin aus dem Dunkeln hervor. In den vergangenen 12 Jahren wurden über 75 Tempel gebaut und er hatte die Eingebung, das majestätische Konferenzzentrum zu errichten. Präsident Hinckley sorgt genau wie Brigham Young für die Verbreitung des Evangeliums und legt großen Wert auf Bildung. Die Kirche hat derzeit in 176 Nationen, Gebieten und Ländern fast 13 Millionen Mitglieder. Über 53.000 Missionare dienen auf der ganzen Welt. Diese Konferenz wird in 90 Sprachen übersetzt. Er setzt sich weiterhin für die Universität und das Bildungswesen der Kirche ein. Über 26.000 Mitglieder profitieren derzeit vom ständigen Ausbildungsfonds. Präsident Hinckley liebt ebenso wie Brigham Young die Jugend und alle Mitglieder der Kirche. Vor allem die Jugend der Kirche wendet sich an Präsident Hinckley, um prophetischen Rat zu erhalten. Auch Präsident Hinckley liebt den Propheten Joseph Smith. Vor ein paar Jahren hat er gesagt, ich bete den Gott des Himmels an, der mein ewiger Vater ist. Ich bete den Herrn Jesus Christus an, der mein Retter und Erlöser ist. Den Propheten Joseph Smith bete ich nicht an, aber ich verehre und liebe diesen großartigen Seher, durch den das Wunder dieses Evangeliums wiederhergestellt worden ist. Ich werde nun langsam alt und ich weiß, dass ich dem natürlichen Lauf der Ereignisse folgend in wenigen Jahren die Schwelle überschreiten und vor meinem Schöpfer und meinem Herrn stehen und Rechenschaft über mein Leben ablegen werde. Und ich hoffe, dass ich dann die Möglichkeit haben werde, Joseph Smith in die Arme zu schließen, ihm zu danken und ihm zu sagen, dass ich ihn lieb habe. Demütig lege ich davon Zeugnis ab, dass Präsident Brigham Young und Präsident Gordon B. Hinckley Propheten sind, die die Kirche durch Inspiration und Offenbarung führen und geführt haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident Gordon B. Hinckley hat im Oktober 2004 bei einer Pressekonferenz gesagt, ich habe Achtung vor diesem Bauwerk, ich mag dieses Bauwerk, ich halte es in Ehren, ich möchte, dass es erhalten bleibt, ich möchte, dass das alte ursprüngliche Tabernakel mit seinen geschwächten Verbindungen erneuert und gestärkt wird und seine natürliche und herrliche Schönheit erhalten bleibt. Tun Sie nichts, was Sie nicht tun dürfen, aber was Sie tun, das sollen Sie gut und richtig tun. Mit diesen ergreifenden, aber auch respekteinflößenden Worten wurde der Auftrag erteilt, das alte, ursprüngliche Tabernakel in Salt Lake City zu erhalten, zu stärken und erneut zurückzugeben, damit es uns auch die nächsten Jahrzehnte gute Dienste leisten kann. Lieber Präsident, wir sehen uns heute dieses betagte Gebäude in neuem Glanz erstrahlen, fest zusammengefügt und in seiner historischen Eleganz, wenn auch ein wenig komfortabler. Gemeinsam mit mehr als 2000 Handwerkern übergibt die präsidierende Bischofschaft voller Stolz das alte ursprüngliche Tabernakel mit einer Garantie für 100 Jahre. Präsident Hinckleys Aufforderung, das alte ursprüngliche Tabernakel wiederherzustellen, wurde zum Maßstab bei schwierigen architektonischen und baulichen Entscheidungen. Mit dieser Formulierung wurde das Wesen und das Ziel des Projekts erfasst. Sie war so etwas wie das Banner der Freiheit von Hauptmann Moroni. Sie wurde quasi auf allen Türmen gehisst und überall, wo es nötig war, angeführt. Wenn diese alten Wände sprechen könnten, dann würden sie mit uns zusammen den Architekten von FFKR, dem Bauunternehmen Jacobson, der Projektgruppe der Kirche und den vielen, deren Fertigkeiten dieses sehr komplexe Unterfangen ermöglicht haben, aufrichtig danken. Ein Vorgesetzter in der Gruppe meinte, da wir uns berieten, konnte der Herr uns Fähigkeiten geben, die unsere naturgegebenen Möglichkeiten überstiegen. Wer bei diesem Projekt mitwirkte, empfand große Ehrfurcht vor der Schönheit des Tabernakels, vor seinen ursprünglichen Erbauern und der Qualität ihrer Arbeit. Sie waren beeindruckt davon, dass über 100 Jahre lang die Propheten, Seher und Offenbarer der letzten Tage von diesem Podium aus ihre Worte an alle Welt richteten. Ich bin überzeugt, wenn diese alten Wände sprechen könnten, dann würden sie sich anerkennend über ihr neues, festes Fundament äußern. Diese alten Wände würden erfreut sein über ihr neues Stahlband, das sie umschlingt und aufrecht hält. Diese alten Wände würden sich dafür bedanken, dass von der Decke 14 Schichten Farbe abgekratzt wurden, die Decke repariert und mit einem wunderschönen neuen Anstrich versehen wurde. Diese alten Wände würden sich bedanken, dass sie jetzt durch ein glänzendes neues Aluminiumdach geschützt und verschönert sind, würden sich gemeinsam mit den Bänken über das Lächeln der Besucher freuen, wenn diese feststellen, dass die Sitze geringfügig verändert wurden und mehr Beinfreiheit bieten. Die neuen Einrichtungen, die die inspirierende Musik noch besser erklingen lassen, würden von diesen alten Mauern begrüßt und gewürdigt werden. Man kann nur erahnen, woran sich diese alten Wände erinnern können, aus den vielen Ansprachen, denen sie über die Jahre hinweg aufmerksam gelauscht haben. Diese alten Wände würden, wenn sie reden könnten, ausrufen: Wir sind dabei gewesen, als Präsident Joseph F. Smith sich vom Krankenbett erhob, um an einer Versammlung der Generalkonferenz im Jahr 1918 im Oktober teilzunehmen. In der ersten Versammlung sagte er mit bewegter Stimme: Ich will nicht versuchen und wage es auch gar nicht, auf vieles einzugehen, was mich heute Morgen bewegt. Mein Versuch, euch heute etwas von dem mitzuteilen, was mich bewegt und was ich im Herzen habe, werde ich auf die Zukunft verschieben, wenn es der Herr will. Weiter sagte er: Ich habe diese 5 Monate nicht allein verbracht. Ich verweilte im Geist des Gebets, des Flehens, des Glaubens und der Entschlossenheit. Und ich hatte fortwährende Verbindung mit dem Geist des Herrn. Später erfuhren wir, dass Präsident Smith am Tag vor dieser Konferenz eine Kundgebung empfangen hatte, die als Vision von der Erlösung der Toten niedergeschrieben und später im Abschnitt 138 im Buch Lehren Bündnisse wurde. Wenn diese alten Wände sprechen könnten, würden sie uns an die trostlosen, dunklen Tage der Weltwirtschaftskrise erinnern. Sie würden sich daran erinnern, dass Präsident Heber J. Grant bei der Generalkonferenz im April 1936 bekannt gab, dass die Kirche einen Sicherheitsplan einführen werde, der später als Wohlfahrtsplan der Kirche bekannt wurde. 6 Monate später erklärte er: Es war unser vornehmstes Ziel, ein System zu schaffen, das den Fluch des Müßiggangs und die Nachteile von staatlichen Almosen beseitigt und bei unseren Leuten wieder Unabhängigkeit, Fleiß, Sparsamkeit und Selbstachtung entstehen lässt. Das Ziel der Kirche besteht darin, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Arbeit muss für unsere Mitglieder wieder zum beherrschenden Grundsatz werden. Im Oktober 1964 sprach Elder Harold B. Lee im Auftrag von Präsident David O. McKay über die Aufgaben der Eltern. Diese alten Wände wissen noch, dass Elder Lee sagte, er werde etwas aus einem Brief an die Kirche aus dem Jahr 1915 vorlesen, der von der ersten Präsidentschaft unterschrieben worden war. Davor, bevor er anfing, sagte er Folgendes: Ich glaube, es ist ein wenig so wie das, was Mark Twain über das Wetter gesagt hat. Wir reden viel über das Wetter, aber keiner scheint mir etwas zu unternehmen. Elder Lee las dann aus dem 50 Jahre alten Brief vor. Deshalb raten wir eindringlich dazu, dass in der ganzen Kirche der Familienabend eingeführt wird, an dem die Väter und Mütter ihre Jungen und Mädchen zu Hause um sich scharen und sie das Wort des Herrn lehren. Ich verheiße den Heiligen, wenn sie diesen Rat befolgen, werden sie sehr gesegnet. Die Liebe in der Familie und der Gehorsam gegenüber den Eltern werden zunehmen. Die Jugend Israels wird im Herzen stärkeren Glauben haben. Und sie werden die Kraft haben, sich dem bösen Einfluss und den Versuchungen, die ihnen zu schaffen machen, zu widersetzen. Diese alten Wände erinnern an die tiefe Stille, die sich 1985 über das Tabernakel legte, als angekündigt wurde, dass Elder Bruce R. McConkie zu den Versammelten sprechen werde. Diese alten Wände waren ganz und gar von Ehrfurcht erfüllt, als Elder McConkie seine Ansprache mit diesen elektrisierenden Worten abschloss: Und nun, das vollkommene Sühnopfer betreffend, das durch das Vergießen des Blutes Gottes zustande gekommen ist, bezeuge ich, dass es sich in Gethsemane und auf Golgatha zugetragen hat. Was Jesus Christus betrifft, bezeuge ich, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist und für die Sünden der Welt gekreuzigt wurde. Er ist unser Herr, unser Gott und unser König. Das weiß ich aus mir selbst heraus, unabhängig von anderen. Ich gehöre zu seinen Zeugen. Und in naher Zukunft werde ich die Nägelmale in seinen Händen und Füßen fühlen und seine Füße mit meinen Tränen benetzen. mit meinen Tränen benetzen. Aber dann weiß ich auch, nicht gewisser als jetzt, dass er der allmächtige Gottessohn ist. Und auf keine andere Weise. Unser Erretter und Erlöser ist und dass die Errettung nur durch sein sühnendes Blut möglich ist und auf keine andere Weise. 1995 sagte Präsident Gordon B. Hinckley den Frauen der Kirche: Wir wissen, dass wir warnen und ermahnen müssen, weil es heute auf der Welt so viele falsche Lehren gibt, die als Wahrheit dargestellt werden, so viele falsche Ansichten in Bezug auf Maßstäbe und Wertvorstellungen, und so viele Verlockungen, dass es sich nach und nach von der Welt beflecken zu lassen. Und dann las er: Wir, die erste Präsidentschaft und der Rat der 12 Apostel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen, sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen, wo immer sie leben. Mann und Frau, Vater und Mutter werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diesen Verpflichtungen nachgekommen sind. Ich bin dankbar für dieses außergewöhnliche Gebäude. Es ist ein heiliges Denkmal unserer Vergangenheit und ein herrliches Banner der Hoffnung für die Zukunft. Ich gebe Zeugnis von der göttlichen Natur unseres Vaters im Himmel und von der übergroßen Liebe des Erlösers zu uns. Es ist ein großer Segen für uns, dass wir von einem Propheten Gottes geführt werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Congregation.
der Chor und die Versammelten singen nun O fest wie ein Felsen, Nummer 56 im Gesangbuch. Nach dem Lied werden wir von Schwester Bonnie Dee Parkin hören, die heute Morgen als Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung entlassen wurde. Nach ihren Worten spricht Elder Marlon K. Jensen von den 70ern zu uns, und danach hören wir von Präsident James E. Faust, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Danach spricht Präsident Thomas S. Monson, der erste Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor This House We Dedicate to Thee. Nun erheben wir uns und singen gemeinsam O fest wie ein Felsen.
This is the 177th Annual General Conference.
Dies ist die 177. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Heute Nachmittag habe ich die Ehre, an der Stelle jener FHV-Führerin zu stehen, die hier in diesem Tabernakel die Lehren des Reiches lehrten, die Bedeutung der Rolle der Frau zu Hause und in der Familie betonen, einander zum wohltätigen Dienst aufriefen und ihre Schwestern an die Freuden erinnerten, die einem rechtschaffenen Leben entspringen. 1870 stellte Eliza R. Snow Tausenden von Frauen von diesem Rednerpult aus eine Frage, die ich heute gern wiederholen möchte. Kennt ihr irgendeinen Ort auf der Erde, wo eine Frau mehr Freiheit besitzt und wo sie so große und herrliche Vorzüge genießt wie hier als Heilige der letzten Tage? Ich gebe Zeugnis davon, dass die Frauen der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wahrlich große und herrliche Vorzüge genießen. Ich möchte mit einer zu Herzen gehenden Geschichte beginnen. Eine Familie machte schwere Zeiten durch. Sie hatte Mühe, sich von ihren Problemen abzulenken. Die Mutter schrieb: Unsere Welt war ein Scherbenhaufen. Deshalb wandten wir uns um Führung an den himmlischen Vater. Fast augenblicklich bemerkten wir, dass wir von Güte umgeben waren und von allen Seiten angespornt wurden. Als Familie begannen wir sowohl einander als auch dem Herrn täglich unseren Dank auszudrücken. Ein enger Freund machte mich darauf aufmerksam, dass der Korb mit Segnung für unsere Familie am Überquellen war. Aus diesem Gespräch entwickelte sich eine Art Spiel, das meine Kinder und ich richtig liebgewannen. Jeden Abend vor dem Familiengebet sprachen wir darüber, wie unser Tag verlaufen war und erzählten einander von den vielen Segnungen, die in unserem Korb mit Segnungen dazugekommen waren. Je mehr Dankbarkeit wir zum Ausdruck brachten, desto mehr gab es, wofür man dankbar sein konnte. Wir spürten die Liebe Gottes besonders deutlich, als sich Gelegenheiten boten, an denen wir wachsen konnten. Wie könnte Ihre Familie von so einem Korb mit Segnung profitieren? Dankbarkeit erfordert Bewusstsein und Anstrengung. Es reicht nicht, sie zu empfinden. Man muss sie auch ausdrücken. Häufig erkennen wir die Hand des Herrn nicht. Wir murren, beschweren uns, widersetzen uns, kritisieren. Sehr oft sind wir nicht dankbar. Im Buch Mormon steht, dass jemand, der murrt, das Walten jenes Gottes nicht erkennt, der ihn erschaffen hat. Der Herr mahnt uns nicht zu murren, weil es sonst für den Geist schwer ist, auf uns einzuwirken. Dankbarkeit ist ein vom Geist durchdrungener Grundsatz. Sie erschließt uns unserem Verständnis ein Universum, in dem die Erhabenheit eines lebendigen Gottes allgegenwärtig ist. Dadurch wird uns geistig bewusst, welch Wunder auch die kleinsten Dinge sind, die unser Herz mit ihrer Botschaft von der Liebe Gottes erfreuen. Dieses dankbare Bewusstsein macht uns empfänglicher für göttliche Führung. Wenn wir Dankbarkeit ausdrücken, können wir vom Geist erfüllt sein und uns unseren Mitmenschen und dem Herrn verbunden fühlen. Dankbarkeit macht glücklich und trägt einen göttlichen Einfluss in sich. Lebt in Danksagung an jedem Tag, sagte Amulek, für all die große Barmherzigkeit und die vielen Segnungen, die er euch zuteil werden lässt. Barmherzigkeit und Segnung kommen in verschiedener Form, manchmal als Schwierigkeiten. Doch, sagt der Herr, du sollst dem Herrn, deinem Gott, in allem danken. In allem bedeutet genau das, Gutes und Schwieriges, nicht nur irgendetwas. Der Herr hat uns geboten, dankbar zu sein, weil er weiß, dass uns dies glücklich macht. Dies ist ein weiterer Beweis seiner Liebe. Wie fühlen Sie sich, wenn Ihnen jemand seinen Dank ausdrückt? Einmal saß ich sonntags in der FAV neben einer Schwester und lernte sie ein bisschen besser kennen. Ein paar Tage später bekam ich eine E-Mail. Danke, dass Sie sich in der FAV neben meine Tochter gesetzt haben. Sie haben Ihren Arm um sie gelegt. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel das ihr und mir bedeutet hat. Die Worte dieser Mutter überraschten mich und machten mich glücklich. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie jemand anderem Ihren Dank ausdrücken? Ich würde gerne jemandem Dank sagen, dem etwas an meinen Enkeln liegt. Vor ein paar Monaten, als ich in Texas war, bat ich den 6-jährigen Thomas, mir etwas von seinem Bischof zu erzählen. Er sagte, oh Großmutter, den erkennst du. Er trägt einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd wie Papa und er hat glänzende Schuhe und eine rote Krawatte. Er trägt eine Brille und lächelt immer. Ich erkannte Thomas Bischof, sobald ich ihn sah. Mein Herz war von Dankbarkeit für ihn erfüllt. Ich danke Bischof Goodman und all den wunderbaren Bischöfen. Lukas, Kapitel 17, beschreibt, was der Erretter erlebte, als er 10 Aussätzige heilte. Wie Sie wissen, kam nur einer der rein gewordenen Aussätzigen zurück, um sich zu bedanken. Ist es nicht interessant, dass der Herr nicht sagte, deine Dankbarkeit hat dir geholfen? Stattdessen sagte er, dein Glaube hat dir geholfen. Die Dankbarkeit, die der Aussätzige zum Ausdruck brachte, wurde vom Erretter als ein Ausdruck seines Glaubens anerkannt. Wenn wir beten und dem himmlischen Vater, den wir zwar nicht sehen, der uns aber liebt, danken, bringen wir auch unseren Glauben an ihn zum Ausdruck. Wenn wir dankbar sind, erkennen wir die Hand des Herrn in unserem Leben frohen Herzens an. Es ist ein Ausdruck unseres Glaubens. 1832 erkannte der Herr die Notwendigkeit, die Kirche auf kommende Drangsal vorzubereiten. Drangsal ist beängstigend. Und doch hat der Herr gesagt, seid guten Mutes, denn ich werde euch weiterführen. Das Reich ist euer und seine Segnungen sind euer und die Reichtümer der Ewigkeit sind euer. Und wer alles mit Dankbarkeit empfängt, der wird herrlich gemacht werden. Die Art Dankbarkeit, die sogar Drangsal mit Danksagung aufnimmt, erfordert ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist. Die Demut, das hinzunehmen, was man nicht ändern kann. Die Bereitschaft, alles dem Herrn zu überlassen, selbst wenn man es nicht versteht. Und Dankbarkeit für verborgene Gelegenheiten, die sich noch zeigen müssen. Dann stellt sich innerer Friede ein. Wann haben Sie dem Herrn zum letzten Mal für eine Prüfung oder Drangsal gedankt? Not zwingt uns auf unsere Knie. Kann Dankbarkeit für Widrigkeiten das ebenfalls bewirken? Präsident David O. McKay hat festgestellt, in der bitteren Kälte der Not finden wir den wahren Test unserer Dankbarkeit, die über das Oberflächliche im Leben hinausgeht, sei es betrüblich oder erfreulich. Ihnen, meine treuen Schwestern in der Kirche, danke ich, dass Sie die Liebe des Herrn weitergeben, indem Sie auf vielerlei Weise dienen. Dafür, dass Sie sich Familien annehmen, die einen lieben Menschen durch den Tod verloren haben. Dass Sie als Besuchslehrerin aufeinander Acht geben, dass Sie bereit sind, in der PV Kindern ein Zeugnis ins Herz zu pflanzen. Dass Sie sich die Zeit nehmen, die Jungen auf das Erwachsenen-Dasein vorzubereiten. Danke für Ihre Hingabe. Ich habe durch Ihre Glaubenstreue die Liebe des Herrn erfahren. Es war mir ein Segen, unter Ihnen zu dienen. Mein Herz fließt vor Dankbarkeit und Liebe zu Ihnen über. Ich empfinde auch tiefe Dankbarkeit für die Brüder des Priestertums, mit denen ich gedient habe. Meine tiefste Dankbarkeit gilt meinem Erretter, einem gehorsamen Sohn, der alles ausführte, was sein Vater ihm auftrug und der für jeden für uns gesühnt hat. Wenn ich an ihn denke und mir bewusst mache, wie gütig er ist, möchte ich so sein wie er. Mögen wir damit gesegnet werden, dass wir jeden Tag die Liebe des Herrn spüren. Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
I feel honored to follow Sister Parkin.
Ich fühle mich geehrt, Schwester Parkin zuzuhören. Ihre Lehren und Ihr Glaube haben uns alle tief bewegt. Etwa um diese Zeit vor 18,5 Jahren stand ich nahe diesem Pult und wartete darauf, dass das gemeinsame Lied vorbei war. Dann sollte ich vortreten und meine erste Generalkonferenzansprache halten. Meine Nervosität muss offensichtlich gewesen sein. Elder L. Tom Perry, der hinter mir stand, beugte sich vor und flüsterte mir auf seine positive, ansteckende Art ins Ohr: Ganz ruhig. Wir haben schon seit Jahren niemanden mehr am Rednerpult verloren.
Those encouraging words.
Diese aufmunternden Worte und die wenigen Minuten danach, in denen ich erstmals zu einem weltweiten Publikum von Mitgliedern der Kirche sprach, sind mir eine kostbare Erinnerung. Wie Sie alle sammle ich beständig Erinnerungen, die ich, wenn sie mir wieder einfallen, als äußerst nützlich und schön empfinde. Obwohl ich mir als junger Mann vorgenommen habe, andere niemals zu langweilen, indem ich in Erinnerung schwelge, wenn ich älter werde, erzähle ich heute nur zu gern bei fast jeder Gelegenheit von meinen Erinnerungen. Heute jedoch möchte ich über einen Gesichtspunkt der Erinnerung im Evangelium Jesu Christi sprechen, der weit darüber hinausgeht, dass einem von selbst wieder etwas einfällt, was einen freut. Wenn wir einmal genau betrachten, wie der Begriff Erinnern in den Heiligen Schriften gebraucht wird, erkennen wir, dass das Erinnern, so wie Gott es möchte, ein fundamentaler und errettender Grundsatz des Evangeliums ist. Und zwar deshalb, wenn ein Prophet mahnt, sich an etwas zu erinnern bzw. an etwas zu denken, ist das häufig ein Aufruf zur Tat. Zu hören, zu sehen, zu gehorchen, zu tun, zur Umkehr.
for such active remembering from his people.
König Benjamin forderte derart aktives Erinnern von seinem Volk. Und schließlich kann ich euch nicht alles sagen, wodurch ihr Sünde begehen könnt, denn es gibt mancherlei Mittel und Wege, selbst so viele, dass ich sie nicht aufzählen kann. Aber so viel kann ich euch sagen. Wenn ihr nicht Acht habt auf euch und eure Gedanken und eure Worte und eure Taten und nicht die Gebote Gottes beachtet und nicht im Glauben an das festbleibt, was ihr über das Kommen unseres Herrn gehört habt, selbst bis ans Ende eures Lebens, so müsst ihr zugrunde gehen. Und nun, o Mensch, denke daran und gehe nicht zugrunde. Woran sollen wir sonst noch denken, nachdem wir einmal erkannt haben, wie entscheidend es für uns ist, dass wir uns erinnern? Da wir heute versammelt sind, um dieses historischen Tabernakels zu gedenken und es erneut zu weihen, möchte ich zum Beispiel antworten, dass die Geschichte der Kirche und ihrer Mitglieder es wert ist, an sie zu denken. In den Heiligen Schriften hat die Geschichte der Kirche hohen Stellenwert. Sie macht sogar einen großen Teil der Schriften aus. Am Gründungstag der Kirche, dem 6. April, 1830 gebot der Herr dem Propheten Joseph Smith, siehe, ein Bericht soll unter euch geführt werden. Joseph Smith befolgte dieses Gebot, indem er Oliver Cowdery, den zweiten Ältesten der Kirche und seinen wichtigsten Helfer, zum ersten Geschichtsschreiber der Kirche ernannte. Wir führen Berichte als Erinnerungsstütze. Und von der Zeit Oliver Cowdery's bis zum heutigen Tag ist ein Bericht über die Anfänge und den Fortschritt der Kirche geführt worden. Dieser außergewöhnliche Geschichtsbericht erinnert uns daran, dass Gott den Himmel erneut aufgetan und Wahrheiten offenbart hat, die unserer Generation zur Tat rufen. Unter allem, was Geschichtsschreiber in all diesen Jahren gesammelt, aufbewahrt und niedergeschrieben haben, zeigt nichts deutlicher, welche Bedeutung und Macht der Geschichte der Kirche innewohnen, als die einfache und ehrliche Schilderung von Joseph Smith, wie ihm Gott Vater und dessen Sohn Jesus Christus erschienen sind, was in unseren Geschichtsbüchern nun als die erste Vision bekannt ist. In Worten, die Generationen von Missionaren sich eingeprägt und Wahrheitssuchern in aller Welt zitiert haben, beschreibt Joseph Smith, auf welch wundersame Weise seine im Gebet vorgetragene Frage beantwortet wurde, welche Kirche die richtige sei. Er sagte, ich sah gerade über meinem Haupt, heller als das Licht der Sonne, eine Säule aus Licht, die allmählich herabkam, bis sie auf mich fiel. Als das Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte mich beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Joseph Smith hörte ihn wahrhaftig. Millionen haben seinen Bericht gehört oder gelesen, daran geglaubt und das Evangelium Jesu Christi angenommen, zu dessen Wiederherstellung er beigetragen hat. Ich glaube Joseph Smith und bezeuge, dass er ein wahrer Prophet Gottes war. Ich kann nicht an sein Erlebnis bei der ersten Vision denken, ohne dass ich im Innersten aufgerüttelt werde, mich mehr zu engagieren und mehr zu tun. Niemand schätzt den Wert der Geschichte der Kirche höher als Präsident Gordon B. Hinckley. Wir lieben seinen Sinn für Humor, aber sein Sinn für Geschichte ist ebenso ausgeprägt. Seine Schriften und Ansprachen sind mit inspirierenden Begebenheiten und Anekdoten aus unserer Vergangenheit gespickt. Als unser lebender Prophet betont er bewusst die Vergangenheit und die Zukunft, damit wir rechtschaffener in der Gegenwart leben können. Dank seiner Aussagen begreifen wir, dass das Erinnern uns ermöglicht, in unserer Vergangenheit die Hand Gottes zu erkennen, so wie Prophezeiung und Glauben uns die Gewissheit von Gottes Hand in unserer Zukunft geben. Präsident Hinckley erinnert uns daran, wie die Mitglieder während der Anfänge der Kirche ihre Herausforderungen gemeistert haben, damit wir dank der Gnade Gottes mit größerem Glauben die unseren meistern können. Indem er unsere Vergangenheit lebendig erhält, verbindet er uns mit den Menschen, Orten und Ereignissen, die unser geistiges Erbe ausmachen und spornt uns dadurch zu besseren Dienen, größerem Glauben und größerer Freundlichkeit an. Beispielhaft erzählt er uns auch offen aus seiner Vergangenheit und der seiner Familie. Unzähligen entmutigten neuen Missionaren war es ein Trost zu wissen, dass auch Präsident Hinckley zu Beginn seiner Mission den Mut verlor und das seinem Vater beichtete. Mutig zitierte er gar die knappe Antwort seines Vaters: Lieber Gordon, ich habe deinen letzten Brief erhalten. Ich kann dir nur eins raten. Vergiss dich selbst und geh an die Arbeit. Über 70 Jahre später sind wir alle Zeugen, wie sehr sich Präsident Hinckley diesen Rat zu Herzen genommen hat. Sein edler Charakter und seine prophetische Weisheit sind ein überzeugender Beweis dafür, wie nützlich es ist, die Geschichte der Kirche und die eigene im Gedächtnis zu behalten. Man könnte noch viel mehr über das Erinnern und seinen Zweck im Evangelium Jesu Christi sagen. Wir sprechen oft davon, an unseren heiligen Bündnissen und an Gottes Gebote zu denken, auch an die errettenden heiligen Handlungen für unsere verstorbenen Vorfahren und daran, und diese zu vollziehen. Am wichtigsten ist, wir sprechen davon, dass wir an unseren Erretter Jesus Christus denken müssen, und zwar nicht nur, wenn es gerade passt, sondern immer. Denn das möchte er. Wir bezeugen, immer an ihn zu denken, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Dafür wird uns verheißen, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Interessanterweise ist das derselbe Geist, den der himmlische Vater sendet, damit er uns an alles erinnert. Wenn wir also würdig vom Abendmahl nehmen, treten wir mit der Hilfe des Geistes in einen äußerst wohltuenden Kreislauf des Erinnerns ein. Unser Denken und unsere Hingabe kehren immer wieder zu Christus und seinem Sühnopfer zurück. Zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden, so glaube ich, letztlich der Zweck allen Erinnerns. Daher bete ich, dass Gott uns segnen möge, dass wir uns immer erinnern, vor allem an seinen vollkommenen Sohn, und nicht zugrunde gehen. Ich gebe dankbar Zeugnis von der Göttlichkeit Christi und seiner errettenden Macht. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Es ist eine große Ehre und ein Vorzug, am Gottesdienst zur erneuten Weihung dieses großartigen Gebäudes des Tabernakels in Salt Lake City teilzunehmen, das westlich des Salt Lake Tempels steht. Wir bedanken uns bei allen, die etwas mit der Arbeit zu tun hatten, die in diesem Gebäude geleistet wurde. Wir danken besonders der präsidierenden Bischofschaft mit Bischof H. David Burton, Bischof Richard C. Edgley und Bischof Keith B. McMullen für ihre vortreffliche Koordination der Arbeiten zur Erneuerung und Restaurierung des Salt Lake Tabernakels. Ich habe schöne Erinnerungen daran, dass ich als Junge zu diesem Tabernakel kam. Ich wurde hier getauft. Als ich Diakon wurde, nahm ich meinen Vater mit hierher zur allgemeinen Priestertumsversammlung. Wir kamen 15 Minuten früher und konnten leicht einen Sitzplatz auf der Empore ergattern. In den Anfangstagen der Kirche waren die einzigen beiden Gebäude, die speziell für Gottesdienste gebaut wurden, die Tempel in Kirtland und Nauvoo. Beide wurden gemäß Offenbarung errichtet. Das nach den Aufzeichnungen erste von der Kirche errichtete Gebäude, das als Versammlungshaus gedacht war, sollte auch als Schule verwendet werden. Es wurde 1831 in Missouri aus Baumstämmen errichtet. Als der Kirtland-Tempel 1836 geweiht wurde, war er bereits zu klein für alle Heiligen, die an der Weihung teilnehmen wollten. Der Prophet Joseph Smith berichtete mit Bedauern, dass das Gebäude nicht mehr Menschen aufnehmen konnte. Als dann die Gewalt gegen die Heiligen und ihre Führer in Kirtland zunahm, zog das Gros der Kirche 1838 nach Missouri und ließ dieses kostbare Gebäude zurück. Der Nauvoo-Tempel entsprach, was die Versammlungsräume im Erdgeschoss und im ersten Stock betraf, im Wesentlichen der Bauweise des Kirtland-Tempels. Ehe der Nauvoo-Tempel 1846 fertiggestellt wurde, versammelten sich die Heiligen jedoch unter freiem Himmel, oft in der Nähe des Tempels, um Joseph und die anderen Führer der Kirche sprechen zu hören. Manchmal nahmen Tausende an diesen Versammlungen teil. Wie George A. Smith in seiner humorvollen Art bemerkte, gedieh zu Zeiten des Propheten Joseph der Mormonismus am besten im Freien. Das lag daran, dass wir es nicht schafften, vor dem Tod des Propheten ein Gebäude zu errichten, das groß genug für die Heiligen war. Manchmal wurden diese Freiluftgottesdienste durch schlechtes Wetter unterbrochen und sowohl für die Sprecher als auch für die Zuhörer wurde es ungemütlich. Präsident Joseph F. Smith erinnerte sich gut an die Unbequemlichkeiten bei diesen Freiluftversammlungen in der Nähe des Tempels Nauvoo. Er erzählt, meine ersten Erinnerungen an Orte Anbetung liegen in Nauvoo, und zwar in einem Wäldchen in der Nähe des Tempelplatzes. In Begleitung meiner Mutter hörte ich dort solche Männer wie Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, Parley P. Pratt, Orson Pratt, den Propheten Joseph Smith und den Patriarchen Hiram Smith sprechen. Ich erinnere mich gut an eine Versammlung in dem Wäldchen, bei dem ein Wagen vor die Versammelten gezogen wurde, und der Prophet Joseph vom Wagen aus sprach, als es anfing zu regnen. Ein oder zwei Personen standen auf und hielten Regenschirme über ihn, um ihn vor der Nässe zu schützen. Viele Leute hatten keinen Schirm und es war unangenehm und lästig, dort zu sitzen. Aber ich erinnere mich gut, obwohl ich noch ein kleiner Junge war, dass niemand von dem Platz wegging, während er sprach. Vor seinem Tod bestimmte der Prophet Joseph, dass ein Tabernakel aus Segeltuch gebaut werden sollte, damit die Heiligen sich bei so großen Versammlungen unterstellen konnten. Kurz vor der Fertigstellung des Tempels im Jahre 1845 wurde Elder Orson Hyde vom Kollegium der Zwölf Apostel zurück in die Oststaaten geschickt, um Geld zu sammeln und ungefähr 4000 Meter Segeltuch zu kaufen, um das zu bauen, was Brigham Young als das Tabernakel der Versammlung in Zion bezeichnete. Bruder Orson Pratt beschrieb den geplanten Ort und Bauplan für das Tabernakel aus Segeltuch in einem Brief vom 30. August 1845. Es ist daran gedacht, ein Tabernakel aus Segeltuch vor dem Tempel auf der Westseite zu errichten. Dieses Tabernakel wird die Form einer Ellipse haben. Seine Grundfläche wird groß genug für 8.000 oder 10.000 Personen sein. Die Sitze werden wie in einem Amphitheater langsam ansteigen. Am nächsten Tag begannen die Brüder, den Bauplatz für das Tabernakel aus Segeltuch zu räumen. Allerdings mussten die Heiligen infolge der großen Verfolgung durch ihre Feinde Nauvoo verlassen, sodass das Tabernakel aus Segeltuch nie gebaut wurde. Orson Hyde lud das Segeltuch 1846 auf Wagen und fuhr damit gen Westen. Einige haben spekuliert, dass das Segeltuch für solche Sachen wie Zelte, Vorzelte und Wagenplanen für die Heiligen auf ihrem Zug ins Salzetal Verwendung fand. Das Tabernakel auf dem Tempelplatz in Salt Lake City hat ungefähr die gleichen Ausmaße wie das Tabernakel aus Segeltuch, das für Nauvoo gedacht war, und so wie es für das Tabernakel Nauvoo vorgesehen war, liegt es ebenso genau westlich des Tempels. So wie bei anderen Vorhaben, etwa die große Wanderung in den Westen, hatte Joseph Smith ein großes Tabernakel vorgesehen und Brigham Young verwirklichte dieses Vorhaben. So war das Tabernakel, das für Nauvoo gedacht war, auch wenn es dort nie gebaut wurde, das Modell für dieses historische Gebäude. Als ich ein Junge war, hörten wir die Generalkonferenz über Radio. Nun, mit Satelliten und moderner Elektronik, senden wir von Salt Lake City aus gleichzeitig an ganze Länder in aller Welt, wobei eine direkte Verbindung zu Gebäuden auf der ganzen Welt genutzt wird. Dies ist die Folge von Inspiration, die die führenden Brüder erhielten, um den Bedürfnissen der Menschen in unserer Zeit zu entsprechen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Herr es möglich macht, die Bedürfnisse der Mitglieder der Kirche zu erfüllen. Ich bezeuge, dass der Herr weiterhin seinen Dienern Mittel, auch seinem Propheten Gordon B. Hinckley, Mittel und Wege offenbaren wird, um für die Bedürfnisse aller Mitglieder in einer ständig wachsenden Kirche zu sorgen. Ich bin dankbar dafür, dass dieses prächtige Gebäude verstärkt und erneuert wurde, sodass es weiterhin genutzt werden kann, um Gottes Kinder zu unterweisen und zu erbauen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, sowohl hier im Tabernakel als auch Sie, die dank verschiedenster Hilfsmittel in aller Welt zuhören, es ist mir eine Freude, in diesem herrlichen Gebäude wieder vor Ihnen zu stehen. An diesem Ort kann man nicht umhin, den Geist der Heiligen der Anfangszeit zu verspüren, die dieses schöne Haus der Gottesverehrung errichtet haben, sowie auch derer, die über die Jahre dafür gesorgt haben, es zu erhalten und es zu verschönern. In letzter Zeit habe ich an die vielen bedeutsamen Ereignisse in meinem Leben gedacht, die mit dem Tabernakel in Salt Lake City zu tun haben. Es sind zwar viel zu viele, als dass ich sie heute alle erwähnen könnte, aber ich möchte doch gerne über ein paar sprechen. Ich erinnere mich an die Zeit kurz vor meiner Taufe, als ich 8 Jahre alt war. Meine Mutter sprach mit mir über Umkehr und die Bedeutung der Taufe. Und dann brachte sie mich an einem Samstag im September 1935 mit der Straßenbahn zum Taufraum des Tabernakels, der sich bis vor kurzem hier in diesem Gebäude befand. Damals war es nicht so üblich wie heute, dass Väter ihre Kinder tauften, denn die heilige Handlung wurde meist an einem Samstagvormittag oder Nachmittag vollzogen und viele Väter gingen dann noch ihrer täglichen Arbeit oder ihren Geschäften nach. Ich zog weiße Kleidung an und wurde getauft. Ich erinnere mich an diesen Tag, als sei es gestern gewesen, und auch wie glücklich ich war, als diese heilige Handlung vollzogen wurde. Im Laufe der Jahre, insbesondere während meiner Zeit als Bischof, wurde ich Zeuge vieler weiterer Taufen im Taufbecken des Tabernakels. Jede war ein besonderes und inspirierendes Erlebnis und jede bewirkte, dass ich mich an meine eigene Taufe erinnerte. Im April 1950 nahmen meine Frau Frances und ich an der Generalkonferenzversammlung am Sonntagnachmittag teil, die in diesem Gebäude stattfand. Ich saß dort auf der Empore. Präsident George Albert Smith war der Präsident der Kirche und er gab am Ende der Konferenz eine inspirierende und machtvolle Botschaft über die Auferstehung unseres Herrn und Erretters Jesus Christus. Bevor er seine Ausführungen beendete, sprach er jedoch eine prophetische Warnung aus. Er sagte, ich zitiere, es dauert nicht mehr lange, dann wird Unheil über die ganze Menschheit kommen, es sei denn, sie kehrt schnell um. Es dauert nicht mehr lange, bis die, die auf der ganzen Erde zerstreut sind, zu Millionen sterben werden, aufgrund dessen, was kommen wird. Das waren alarmierende Worte, denn sie kamen von einem Propheten Gottes. 2,5 Monate nach dieser Generalkonferenz, am 25. Juni 1950, brach der Koreakrieg aus. Ein Krieg, der letztlich schätzungsweise 2,5 Millionen Menschenleben fordern sollte. Als das geschah, musste ich daran denken, was Präsident Smith gesagt hatte, als wir an jenem Frühlingstag in diesem Gebäude saßen. Ich habe viele Generalkonferenzversammlungen im Tabernakel erlebt und immer bin ich von den Worten der führenden Brüder erbaut und inspiriert worden. Dann bat mich im Oktober 1963 Präsident David O. McKay in sein Büro und berief mich zum Dienst als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel. Er forderte mich auf, diese heilige Berufung für mich zu behalten, mit niemandem darüber zu sprechen, außer meiner Frau, und am kommenden Tag bei der Generalkonferenz im Tabernakel anwesend zu sein, wenn mein Name verlesen werde. Am nächsten Morgen betrat ich das Tabernakel, ohne genau zu wissen, wo ich sitzen sollte. Da ich dem Priestertumskomitee für das Heimlernen angehörte, beschloss ich, bei den Mitgliedern dieses Komitees Platz zu nehmen. Ich entdeckte einen meiner Freunde namens Hugh Smith, der ebenfalls in diesem Komitee war. Er winkte mir zu, ich solle mich neben ihn setzen. Ich konnte ihm nichts über meine Berufung erzählen, aber ich setzte mich. Während der Versammlung wurden die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt und natürlich wurde auch mein Name vorgelesen. Ich glaube, der Weg von den Zuhörerreihen vom Podium war die längste Wegstrecke, die ich in meinem ganzen Leben zurückgelegt habe. Fast 44 Jahre sind da seit dieser Konferenz vergangen. Bis zum Jahr 2000, als das Konferenzzentrum geweiht wurde, hatte ich das Vorrecht, 101 Konferenzansprachen vom Pult in diesem Gebäude zu halten. Die Ansprachen bei Konferenzen der Hilfsorganisationen und anderen Versammlungen, die hier stattfanden, nicht mitgezählt. Mit meiner heutigen Ansprache komme ich jetzt auf 102. Im Lauf der Jahre, in denen ich hier gestanden habe, habe ich viele geistige Erlebnisse gehabt. Während der Ansprache, die ich bei der Herbstgeneralkonferenz 1975 hielt, fühlte ich mich gedrängt, meine Worte an ein kleines Mädchen mit langem, blondem Haar zu richten, das auf der Empore dieses Gebäudes saß. Ich machte die Zuhörer auf das Kind aufmerksam und die Worte kamen mir so leicht über die Lippen, dass es für mich ein Zeugnis war, dass dieses kleine Mädchen die Botschaft über den Glauben einer anderen jungen Frau, die ich im Sinn hatte, wohl brauchte. Nach der Versammlung ging ich wieder zu meinem Büro, wo ein Kind namens Misty White mit seinen Großeltern und einer Tante bereits auf mich wartete. Als ich sie begrüßte, erkannte ich in Misty das Mädchen auf der Empore, an das ich meine Ansprache gerichtet hatte. Ich erfuhr, dass ihr 8. Geburtstag bevorstand und sie unschlüssig war, ob sie sich taufen lassen solle oder nicht. Sie hatte das Gefühl, sie wolle schon gern getauft sein und ihre Großeltern, bei denen sie lebte, wollten das auch. Aber ihre weniger aktive Mutter meinte, sie solle warten, bis sie 18 sei, um die Entscheidung zu treffen. Misty hatte zu ihren Großeltern gesagt, wenn wir zur Konferenz in Salt Lake City fahren, sagt mir der himmlische Vater vielleicht, was ich tun soll. Misty, ihre Großeltern und ihre Tante waren von Kalifornien nach Salt Lake City zur Konferenz gereist und hatten Plätze im Tabernakel für die Versammlung am Samstagnachmittag bekommen. Genau dort saßen sie, als ich auf Misty aufmerksam wurde und mich entschloss, zu ihr zu sprechen. Als wir nach der Versammlung schon eine Weile zusammen waren, sagte Mistys Großmutter zu mir, ich glaube, es gibt da etwas, was Misty Ihnen gern sagen möchte. Dieses niedliche kleine Mädchen, sagte Bruder Monson, als Sie bei der Konferenz gesprochen haben, haben Sie meine Frage beantwortet. Ich möchte mich taufen lassen. Die Familie kehrte nach Kalifornien zurück und Misty ließ sich taufen und wurde als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, konfirmiert. Über all die Jahre ist Misty dem Evangelium Jesu Christi treu und standhaft geblieben. Vor 14 Jahren hatte ich die Freude, die Eheschließung im Tempel mit einem guten jungen Mann für sie vorzunehmen. Heute ziehen die beiden 5 wunderbare Kinder groß, ein weiteres ist unterwegs. Meine Brüder und Schwestern, ich empfinde es als ein Vorrecht, noch einmal am Rednerpult des Tabernakels in diesem Gebäude zu stehen, das für mich so wunderbare Erinnerungen birgt. Das Tabernakel ist ein Teil meines Lebens. Ein Teil, der mir kostbar ist. Ich hatte die Ehre und Freude, im Laufe meines Lebens meinen Arm rechtwinklig zu heben, um 9 Präsidenten der Kirche zu bestätigen, als ihr Name verlesen wurde. Heute Morgen habe ich mit Ihnen zusammen nochmals unseren geliebten Propheten, Präsident Gordon B. Hinckley, bestätigt. Es ist mir eine Freude und ein Vorzug, gemeinsam mit Präsident Faust an seiner Seite zu dienen. Wenn dieses Gebäude heute erneut geweiht wird, mögen wir geloben unser Leben dem Werk unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus erneut zu weihen, dem Werk dessen, der so bereitwillig starb, damit wir leben mögen. Mögen wir jeden Tag auf seinen Spuren wandeln. Darum bitte ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Chor für die schöne Musik, die er uns heute Nachmittag dargeboten hat, und allen, die bei dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Ich habe nun das Vergnügen, zu Ihnen zu sprechen. Nach meinen Worten und dem Weihungsgebet schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Der Geist aus den Höhen. Nach dem Lied spricht Elder R. Conrad Schultz von den 70ern das Schlussgebet. An diesem Nachmittag, meine lieben Brüder und Schwestern, versammeln wir uns wieder in diesem geschichtsträchtigen Tabernakel, in dem wir uns schon so oft zu Konferenzen versammelt haben. Nun wurden an diesem Gebäude umfassende Renovierungs- und Umbauarbeiten vorgenommen, damit es den heutigen Anforderungen entspricht und erdbebensicher ist. Wir hoffen und beten, dass bei dieser Erneuerung nicht seine historischen Eigenschaften zerstört wurden. Einige der ursprünglichen Sitzbänke wurden erhalten und werden weiter benutzt. Doch wie Sie schon gemerkt haben, sind die neuen Bänke genauso hart wie die alten. Zusätzliche Ausgänge wurden eingebaut, um den heutigen Vorschriften gerecht zu werden. Die großen Steinsäulen, die die Außenwände bilden, wurden immens verstärkt. Das Dach wird jetzt von zusätzlichen Stahlträgern gestützt und eine neue Überdachung wurde angebracht. Veränderungen an diesem Gebäude sind nicht neu. Daran möchte ich Sie noch erinnern. Sogar kurz nach seiner Fertigstellung wurde es bereits abgeändert. Ursprünglich gab es keine Empore. Sie musste nachträglich eingebaut werden. In all den vielen Jahren war es ein einzigartiger und wundervoller Versammlungsort. Viele Männer und Frauen haben hier gesprochen und Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi gegeben. Von der Zeit Brigham Youngs bis heute hat jeder Prophet von diesem Rednerpult ausgesprochen. Weitere bedeutende Männer und Frauen haben hier gesprochen, darunter auch verschiedene Präsidenten der Vereinigten Staaten. Im Tabernakel fanden auch immer Kunst und Kultur aus dieser Stadt ein Zuhause. Die ersten Konzerte des Utah Symphony Orchestra fanden an diesem Ort statt. Großartige künstlerische Darbietungen wurden hier aufgeführt, sowie dem Messias und Tanner Gift of Music. Trauergottesdienste für bekannte Männer und Frauen wurden hier abgehalten. Es diente diesem Gemeinwesen wahrhaftig all die vielen Jahre lang als Mittelpunkt. Dies ist ein besonderes Gebäude, das einzige dieser Art in der ganzen Welt. Es wurde vor beinahe einem halben Jahrhundert in den Tagen gebaut, da unser Volk arm war. Es war buchstäblich ein in der Wildnis erbautes Tabernakel. Der Tempel war zu dieser Zeit noch lange nicht fertig. Diejenigen, die dieses Tabernakel erbauten, taten dies mit Glauben und mit ihren einfachen architektonischen Fähigkeiten. Skeptiker, von denen es ja immer viele gibt, prognostizierten, dass beim Abbau des Baugerüsts das Dach einstürzen werde. Das geschah nicht. Und es blieb in all den Jahren bei Sonnenschein und Sturm stabil. In der ganzen Welt wurde es als die Heimat des Tabernakelchors bekannt, dessen wöchentliche Radiosendung länger ausgestrahlt wird als irgendeine andere Sendung, nämlich über 75 Jahre seit 1929. Von nun an wird wieder jeden Sabbat Music in the Spoken Word von diesem Tabernakel am Knotenpunkt des Westens aus in alle Welt übertragen. Es wird wieder die Heimat des Tabernakelchors und des Orchesters am Tempelplatz sein und auch für viele weitere Produktionen und Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Es wird für Pfahlkonferenzen, auch für Regionskonferenzen, für öffentliche Vorträge, für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt werden. Der in England veröffentlichte Millennial Star berichtete am Samstag, dem 9. Oktober 1875, dass John Taylor zur Einweihung dieses heiligen Bauwerks ein langes und ausführliches Gebet sprach. Das Gebäude war damals bereits einige Jahre in Nutzung. Und nun lade ich Sie alle ein, zum Ende dieser Versammlung mit mir gemeinsam den Kopf zu neigen und Ihre Augen zu schließen, während wir das Gebäude mit einem Gebet erneut weihen. Gott, unser ewiger Vater, mit geneigtem Haupt kommen wir bei diesem historischen Ereignis in Ehrfurcht vor dich. Wir haben uns in diesem großartigen Tabernakel versammelt, das nun renoviert und verschönert wurde, nachdem es mehr als ein Jahrhundert in Gebrauch war, mit der Vollmacht des heiligen Priestertums und im Namen Jesu Christi weihen erneut und heiligen wir dieses Tabernakel in Salt Lake City dir und deinem geliebten Sohn, damit es während der kommenden vielen Jahre als Ort dienen werde, wo dein Volk sich für viele Anlässe versammeln wird. Anlässlich dieses Ereignisses gehen unsere Gedanken zurück zu dem Propheten Joseph Smith, der ein Werkzeug in deinen Händen war, indem er das ewige Evangelium des Herrn Jesus Christus mit all den damit verbundenen Gaben und Vollmachten und Segnungen wiederherstellte. Wir danken dir für den großen Glauben unseres Volkes, das aus Nauvoo vertrieben wurde und unter großem Leid, wobei auch viele den Tod fanden, Iowa durchquerte, um dann Winter Quarters zu errichten und anschließend den langen Marsch unternahm, der es von Winter Quarters in dieses Tal des großen Salzsees führte. Wir danken dir für die inspirierte Führung durch Präsident Brigham Young, der dieses Tal niemals zuvor gesehen hatte, es nur aus Visionen kannte und doch unser Volk hierher brachte. Er wusste kaum etwas über das Gebiet. Er war nicht vertraut mit dem Erdboden oder dem Klima, dem Wasser oder anderen Umständen. Die Pioniere pflügten und säten, bewässert und bestellten das Land an diesem öden Ort und ernteten die Früchte ihrer Arbeit. Sie gründeten eine Stadt, die nun groß geworden ist und etliche hunderttausend Einwohner hat. Es gab eine Zeit, in der die meisten Heiligen der letzten Tage hier in diesem Tal und in anderen umliegenden Gebieten lebten, wo Siedlungen entstanden. Nun ist dein Werk in solch einem Maße angewachsen und auf der ganzen Erde verbreitet, dass wir schließlich mehr Mitglieder außerhalb dieses Landes haben als in ihm. Lieber Vater, bitte lass dein Werk auch weiterhin gedeihen. Sorge dafür, dass es sich vergrößert und wächst. Segne die Menschen, die ihren Zehnten und Opfergaben beisteuern, um dieses Wachstum und die Verbreitung zu ermöglichen. Möge dein Werk voranschreiten und die ganze Erde erfüllen, wie der Stein, der sich ohne das Zutun von Menschen vom Berg löste und dahin rollen sollte, bis er die ganze Erde erfüllt hat. Mögest du in den kommenden Generationen starke Führer hervorbringen und möge dein Volk sich freuen und großes Glück finden bei seinem Dienst in deinem Werk. Und so weihen erneut und heiligen wir dieses heilige Gebäude. Und all dies tun wir und erbitten wir im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Choir will sing and the benediction will be offered by Brother Schulz.
Bruder Schulz wird dann das Schlussgebet
sprechen. Vielen Dank, Brüder und Schwestern.
Hosanna, Hosanna. our most righteous heavenly Father.
Unser höchst heiliger und lieber Vater im Himmel, tief bewegt und voller Liebe und voller Dankbarkeit, treten wir einmal vor dich am Ende dieser Konferenzversammlung. Wir sprechen unseren Dank aus für die Zeugnisse und für die geschichtsträchtigen Worte und die erläuternden Worte des Evangeliumsgrundsätzen, die wir heute vernommen haben und die nun den unzähligen prophetischen Aussagen und Zeugnissen hinzugefügt wurden, die in den Jahren zuvor von hier ausgegangen sind. Wir bringen unsere Liebe für Präsident Hinckley zum Ausdruck. Wir bitten dich, ihn zu segnen, dass er Kraft habe, damit er weiter unter uns sein kann und uns weiterführen kann. Dieses große Reich, das dir gehört. Kurz vor der Osterzeit möchten wir dir unsere Liebe zum Ausdruck bringen, wie auch für deinen Sohn Jesus Christus, für unsere Dankbarkeit für seine Führung, für seine Grundsätze, für sein Sühnopfer und besonders für die Auferstehung, die der gesamten Menschheit Hoffnung gibt. Nun bitten wir dich, dass wir voranschreiten können, wir alle zusammen mit unserer Familie, und dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um dein Reich weiter aufzubauen in diesen letzten Tagen. Das ist unser demütiges Gebet im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 100th.
Dies war eine Übertragung von der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt.
Diese
Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.